Herzlich willkommen, schön seid ihr wieder mit dabei, heute auf dem grünen Stuhl. Ich bin hier in Davos in der Sportschule und neben mir Marc, Ex-Ski-Profi, und du bist Leiter der Schule.
Hallo zusammen, nicht ganz Leiter der Schule, Leiter des Sports. Wir sind vier Personen, die Schule leiten. Mhm. Einer, der Rektor braucht es natürlich, dann ein Leiter für die schulische Ausbildung. Mhm. Das ist ein wichtiger Pfeiler bei uns. Dann gibt es das Wohnheim, das Internat, das wir haben. Die hatten auch eine leitende Person dort und mich dann im Sport. Ich vertrete so die sportlichen Interessen, sportlichen Background, ziemlich drin. Spannende Aufgabe, darf ich sagen. Es ist ziemlich vernetzt auch im Schweizer Sportsystem drin. Und wir fördern und fordern natürlich junge Nachwuchsathletinnen und Athleten hier.
Wie viele Athleten bildet ihr hier aus pro Jahr?
Im Moment sind wir bei 130, die jährlich bei uns hinausgehen. Sie gehen lieber hinaus, oder? Sie sind lieber draußen, lieber auf dem Schnee, im Sport drin, oder? Wir sind natürlich spezialisiert für den Wintersport. Mhm. Und Eissport natürlich in Davos mit dem Hockeyclub. Wir haben 75% unseres Anteils ist im Skisport zu Hause und im Eishockey. Die haben viele Absenzen auch, gerade im Skisport. Das ist so, ist sehr variabel. Die brauchen die Flexibilität, die wir hier bieten, zusammen mit der Ausbildung und dem Sport. Du hast ja auch Kinder, oder?
Ich habe auch Kinder. Zwei Stück, genau. Zwei Jungs.
Sportlich?
Sportlich, genau. Ja, du. Das ist momentan mit viel Resilienz verbunden. Du selbst auch, das, du aber selbst auch, gell, noch Kinder nebenbei?
Drei,
wow.
Ja, braucht auch ein bisschen Widerstandsfähigkeit zu Hause,
oder? Ja, wie planst denn du deinen Alltag? Also das hört sich nach sehr vielen Aufgaben an. Bist du auch noch Fachexperte im Schweizer Fernsehen, oder?
Ja, da darf ich auch noch meinen Senf dazugeben bei den Skirennen. War gerade kürzlich in Garmisch. Mhm. Genau, mein Hochdeutsch ein bisschen aufpoliert, obwohl ich dort immer Mundart sprechen darf, oder? Im Schweizer Fernsehen. Und ja, zu Hause, du kennst das, es läuft. Man ist im Überlebensmodus so ein bisschen. Nein, das ist übertrieben gesagt. Aber es fordert einen, oder? Aber es ist auch immer schön. Also ich finde, man kommt nach Hause, egal wie der Tag war, oder? Obwohl alles mies war, alles schief ging. Den Kindern ist das völlig egal. Die haben einfach diese Lebensfreude. Ja. Oder? Du kommst nach Hause und dann alles kannst du vergessen. Ah, jetzt ist ein anderes Thema, oder?
Stimmt.
Andere Welt. Es lebt. Und dann warten bist du müde, oder?
Absolut, aber Überlebenskampf, das trifft schon ab und zu. Da muss man ja auch und darf man auch mal ehrlich sein. Es ist ja nicht immer nur alles
Friede, Freude,
schön und Freude.
Genau. Nein, ich denke auch, manchmal schaust du auch diese Bilder auf Instagram. Die Familien, weißt du, immer im Urlaub, alles immer glücklich, alles immer zufrieden, oder? Und du denkst, du bist am Strand, einer zieht dir die Badehose hier hin, der andere irgendwo anders, von dem her.
Ja. Ist aber, glaube ich, auch, finde ich, in der heutigen Welt ein bisschen ein Problem, oder? Social Media, man zeigt sich nur von der besten Seite, ist ja nicht so.
Es geht. Ich versuche da transparent zu sein.
Authentisch zu sein, ist eh das Wichtigste, oder?
Absolut. Also ich finde auch gerade, auch in den sozialen Medien, klar zeigt man dort eher was, versucht man, sich zu zeigen, wie es vielleicht. Ich bin eher versucht, den Sport halt immer ins Zentrum zu stellen, vielleicht mit einer lustigen Anekdote anzureichen. Mhm. Aber ja, die Familie lasse ich sowieso außen vor dort, bewusst. Das ist so meine private Seite. Und das andere ist mehr so, versuche mir dort einfach so ein bisschen meine Kreativität zu zeigen und mein Business auch mal, in welchen Tätigkeiten ich überall zu Hause bin, das zu demonstrieren. Ich habe ja auch bei dir gesehen, oder? Das ist ja auch, du bist mehr so ein bisschen dann im Foodblog zu Hause, oder?
Klar, natürlich. Also Essen, Kochen, Food ist mein Thema, genau, die alpine Küche. Ja. Und die wird dementsprechend auch abgebildet, klar. Für mich ist so ein bisschen das Private, das soll ein bisschen hinten anstehen, oder? Ich meine, privat soll privat bleiben, meine Familie. Mhm. Klar, zeigt man mal einen kleinen Einblick eben, aber.
Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass du etwas mitbringst,
nicht? Etwas mitbringen
zu essen?
Nein.
So eine kleine Platte?
So eine Aufschnittplatte.
Was auch immer.
Ja, die gehen wir nachher dann zum Mittagessen, versprochen.
Ist du hier? Bei uns?
Ja, irgendwo.
An der Schule?
Wahrscheinlich.
Mensa, klassisch?
Wenn frisch
tust du dir das an?
Ich gehe jetzt davon aus, Essen ist auch hier ein wichtiges Thema, oder? Die Ernährung.
Absolut.
Also nein, Ernährung gleich geistige Stabilität, gleich mehr Leistung. Also wie schaut sie da drauf?
Ja, wir haben einen Menüplan, Woche für Woche, und versuchen natürlich ziemlich ausgewogen das Ganze anzubieten, frisch, auch lokal unsere Einkäufe zu tätigen hier an der Schule. Klar ist auch Preisdruck irgendwo schon auch ein Thema, aber ich denke, man kann das auch geschickt ein bisschen umschiffen mit Zutaten, die lecker sind, aber auch nicht jetzt die Welt kosten, oder? Ich denke, du hast da... Was wäre ein gutes Menü für uns hier an der Schule, so mal aus dem Bauch raus?
Okay, ja, ich glaube, da gibt es viele. Also Themen pflanzliche Proteine, also Quinoa, Bohnen, sehr viele Nährwerte, viele Ballaststoffe, viel Protein, gibt viel Energie, ist aber sehr gut wieder für den Körper zum Aufspalten, das heißt sehr leicht verdaulich. Und das heißt, dein Insulinspiegel bleibt ziemlich konstant. Klar, Hafer, logisch. Anstatt der richtige Milch auf Hafermilch switchen, das wäre schon auch mal ein riesen Input allgemein, weil da eben der Insulinspiegel nicht auf und ab geht. Und ich glaube, vor allem im Hochleistungssport oder auch wenn es dann um so die mentale Gesundheit geht oder auch jetzt für mich selbst gesagt, wenn ich auf die Dinge schaue und es am stabilsten ist, dann fühle ich mich am wohlsten.
Was auch noch spannend ist, weißt du, hier an der Schule, wir bieten verschiedene Menüs ein bisschen an. Mhm. Und dann hast du Pommes, dann hast du Gips zwischendurch mal. Und dann hast du Teigwaren nebenan oder Quinoa, was auch immer. Und die meisten, was denkst du, was die meisten dann trotzdem wählen werden?
Ja, Pommes oder Teigwaren, oder?
Ja, oder halt dann auch die Pommes oder das Frittierte. Mhm. Dann, ja, manchmal braucht man auch was für den Daumen, weißt du, so mal schnell ein bisschen Fettiges, aber es ist dann schwierig, dann auch in diesem Alter, oder, zwischen 15 und 20, sind die Schülerinnen und Schüler bei uns, Vorlieben sind, Geschmäcker sind ja verschieden. Oder?
Ich gönne mir auch zwischendurch eine Pommes, muss aber sagen, das sollte man schon so gut wie möglich reduzieren, weil wenn man eigentlich wirklich mal drüber nachdenkt, ein Öl, was aufgearbeitet wird, damit es so hoch erhitzt werden kann, da heißt das, da passiert schon ein Prozess vorher beim Öl und dann wird etwas in das Öl eingelegt und das isst man mit. Und das ist eigentlich dann ultra-processed food. Und ich versuche eigentlich immer, oder versuche auch nach außen zu sagen, hey, so wenig wie möglich ultra-processed food zu dir nehmen, weil eigentlich kann es dir nur Dinge entziehen. Es gibt dir nichts. Es ist eigentlich leere Energie.
Jetzt habe ich es.
Und fast schon eigentlich negative Energie, weil es irgendwas drin hat, was dir einfach nicht gut tut.
Ja, ich gehe ja gerne auch mal zwischendurch in McDonald's. Jetzt ein bisschen weniger. Nach deinem. Ein kleiner Exkurs, aber zwischendurch. Ja. Autobahnraststätte. Hältst du auch mal da?
Also ich würde lügen, wenn ich noch nie in McDonald's war, aber ist jetzt doch auch schon länger her.
Schon? Genau.
Ja.
Bewusst?
Sehr bewusst, ja.
Okay.
Also tatsächlich, weil eben Ernährung ist mein tägliches Ding, oder ich befasse mich damit. Ich habe eine Idee in einem Restaurant, die wir natürlich auf dem höchsten Niveau zelebrieren. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht dann auch in meinem Alltag einfließen lasse. Aber klar, ich meine, irgendwann
kochst du zu Hause eigentlich auch so mit wie im Restaurant?
Nein, ohne nicht? Pinzette.
Ohne?
Ohne Pinzette, aber ich koche auch mal sehr gerne zu Hause, genau. Okay. Aber auch weniger. Ich muss ehrlich sagen, meine Frau, die kocht super gut, auf dem höchsten Niveau, und ich bin da froh, wenn wir da ein bisschen die Rollen tauschen.
Hast du es ihr gelehrt?
Nein, die hat schon immer auch von Haus aus immer sehr gerne gekocht und die macht das super, und ich tue dann gerne mal den Abwasch machen. Also ich mache da echt zu Hause lieber das und räume auf. Und aber wenn kochen, dann gerne mit den Kindern, klar. Sure. Mit dem Großen zusammen frisch aus und halt frisch kochen.
Schätzen die das?
Ja, sehr.
Schon?
Sehr, ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich gebe es dir Mühe, dann das Essen dauert irgendwie gefühlt 2 Minuten, alle kommen an den Tisch und wieder weg, oder? Ja, bei euch nicht? Ist das gesittet? Mit also Messer und Gabel und,
ja, also
und
alles? Tischkultur finde ich ganz wichtig, ja, weil man kommt da zusammen, es ist ja Austausch, es ist auch sozialer Austausch, also ich finde es ein wichtiger Punkt, um die Familie zusammenzubringen, um auch eben über den Tag zu reden. Was war heute gut, was war nicht gut? Und das nutzen wir da eigentlich so. Klar, da fliegt auch ab und zu vom Kleinen sowieso, da fliegt das Essen querbeet durch die ganze Küche. Aber doch, ich schätze das sehr und ich finde es auch wichtig. Aber ich glaube, ich habe das Gleiche wie bei dir. Die Kids stehen sicher alle schon auf den Skiern und finden das super. Bei mir ist es halt einfach, die finden super, was ich mache, und die wollen kochen und finden Essen super.
Ja, also meine finden, also eigentlich will ich das ja auch, dass wir Tischmanieren hätten, dass wir uns unterhalten würden.
Okay.
Aber wie schaffst du dann das, dass das gesittet vonstatten geht? Zu Hause?
Und wie gesagt, es geht auch nicht immer gesittet vonstatten. Also es kann schon auch mal dann rauf und rüber gehen. Aber ich glaube, wir haben das einfach von Anfang an immer zelebriert, das Essen. Ich glaube, von klein an eben auch alles Mögliche den Kindern geben zum Probieren, auch wenn sie es nicht gerne haben. Und dann nicht immer einen Ersatz finden. Also vielmals ist ja, man gibt dem Kind etwas, er findet es nicht gut. Und dann, Panik, ich muss jetzt irgendeinen Ersatz machen, das, was er immer isst. Und dann gewöhnt sich eigentlich ein Kind ziemlich schnell, ein Kleinkind, daran, naja, okay, ich kann ja beeinflussen, meine Eltern, was ich bekomme. Und man darf da einfach nicht vergessen, das Kind wird immer so viel zu sich nehmen, dass es satt ist. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen, das haben wir so durchgezogen und zum Glück und touch wood. Meistens geht es auch gut, dass wir doch immer noch zusammensitzen und da eigentlich auch eben so ein bisschen Austausch haben, hey, was war besonders an deinem Tag heute? Was hat dir gefallen im Kindergarten, was nicht? Und ich glaube, dann hat man einfach ein bisschen auch so einen Austausch und eine Plattform, wo sich das Kind dann auch sicher fühlt, einfach alles mitzuteilen. Und ja,
Respekt.
Ziehen wir da durch.
Gut. Ja, und die Kinder lieben auch, was du machst, hast du gesagt, oder?
Ja, dass voll. Ja, sehr.
Okay, die essen einfach gerne,
ja. Ja, die essen echt gern. Also mein Kleiner hat auch
mehr das.
Also der Große war auch schon mit 4 mit einem großen Küchenmesser und hat geholfen, mir Dinge zu schneiden, zu rüsten.
Okay.
Also als meine Mutter das erste Mal gesehen hat, ist
am Anfang mit dem scharfen.
Genau, kannst du nicht machen, nimm das Messer aus der Hand. Ich sage, nee, keine Panik, der kann das. Also es ist sehr interessant, immer zu sehen. Man hat ja auch vielmals immer so einen Schutzmodus als Erwachsener.
Ja, das ist
und
so.
Und traut den Kindern ziemlich wenig zu oder will schnell die Sicherheit rüberstülpen. Und wenn man da aber wirklich lernt, so ein bisschen auch einen Schritt zurückzunehmen, das kontrolliert zu beobachten und ihnen das Vertrauen gibt, dann meistens entwickeln sie sich da in der Hinsicht eigentlich ziemlich schnell und sehr sicher auch.
Ja, genau. Das stimmt. Das beobachte ich ein bisschen auf den Skiern, oder?
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu Hause.
Ja.
Und ich fahre mittlerweile gerne. Am Anfang war immer so, ja, schon auch gerne, aber sie wollten nie in die Skischule gehen, sie wollten nie, sie waren da ein bisschen zurückhaltend.
Okay.
Und jetzt, gehen sie da lieber, auch ein bisschen Rennen fahren und so. Aber das, was du gesagt hast mit dem bisschen Schutzmantel, oder? Merkt man schon, ich bin auch selber ein paar Mal auf die Nase gefallen in meiner Karriere. Und das schmerzt dann. Und dann sieht man die eigenen Kinder und da ist man wie vorsichtiger als bei einem selber.
Mhm.
Ein wenig, und dann fahren die so los, und dann, das stimmt schon, dann merkst du manchmal, Mann, bist du fast zu vorsichtig dann? Lässt sie vielleicht nicht jetzt über die große Schanze gehen, auch wenn sie es vielleicht könnten und würden wollen. Und dann tut es gut, sie manchmal vielleicht auch in, eben gerade, jetzt gehen sie in die IO oder in, mit dem Skiclub mit, und dort haben sie, fühlen sie sich wie freier, oder?
Ja.
Dann weniger der Vater, der ein bisschen bremst und sagt, ihr müsst mehr Kurven machen. Dabei fahren sie am liebsten einfach gerade den Berg runter, oder? Das stimmt schon, ja.
Aber wenn wir jetzt gerade mal beim Skifahren bleiben und bei dir zurück in die Vergangenheit schauen, als du klein warst, Skifahren war deine Passion von klein an. Und wann hast du für dich entdeckt, so, ich möchte Profi werden? Und wie bist du da angegangen, an die Geschichte, ein Profi zu werden?
Eigentlich war Profi werden war eigentlich nie unbedingt mein Ziel.
Okay.
Grob gesagt, ich bin einfach, wie du gesagt hast, Skisport war meine Leidenschaft. Skifahren war so, das habe ich einfach unglaublich gerne gemacht. Ich bin jeden Tag, wenn es ging, auch in die Skischule gegangen, auf den Berg gegangen, habe aber auch dort immer meine Freunde gehabt. Mhm. Im Skiclub, im Regionalkader. Wir sind, aber abgesehen vom Skifahren war auch der Sport war ein großes Thema bei mir. Ich hatte Eishockey gespielt nebenbei, ich habe im Sommer Tennis, Fußball gespielt, auch mit den gleichen Leuten und Freunden.
Ja.
Es war wie so eine sportliche, wirklich sehr sportliche Umgebung. Und dann, wir hatten auch viel Quatsch gemacht, zusammen, oder? Das war so dann, das gehört ein bisschen dazu, man ist unterwegs. Das
ist der Ausgleich, oder?
Genau. Die Eltern sind zu Hause, oder? Ja, und wir sind jetzt da unterwegs in der großen Welt, oder? Ja, auch wenn wir nur ein Dorf nebenbei sind. Und dann machen wir das ein bisschen unsicher. Und ja, mir hat das einfach unglaublich viel Freude gemacht, so diese, ja, diese Dynamik. Und ich glaube vor allem auch die Freunde, die darin waren. Wir hatten dann auch ja, die Karriere zum Teil ja, immer miteinander dann gemacht. Und bin da ein bisschen reingewachsen dann auf einmal. Ich konnte dann mein Hobby zum Beruf machen, sozusagen. Ich habe dann irgendwann sind Leute gekommen, die haben gesagt, ja gut, ich gebe dir was, dass du für mich fährst, oder? Dann so, oh, okay, ein bisschen Preisgeld gewonnen und so. Und dann wurde das dann zum Beruf. Und das war, ich habe es auch nie als Arbeit angesehen, sondern es war dann, ja, also, das ist perfekt, oder? Jetzt, ich habe dann die Schule besucht hier, in jüngeren Jahren. Die Sportschule, die ging da gerade auf. Also 97 eröffnet, 99 kam ich hierher. Dann war ich noch weg vom Profi, aber rein von der, wo wir wieder sind jetzt. Ja. Das kurz aufgenommen. Und dann ja, durfte ich schöne Erfolge erleben und feiern. Aber es ging auch immer wieder rauf und runter. Bei mir war es nicht so, dass es immer gerade auf ja, bis zu oberst aufs Treppchen ging und dann dort bleiben konnte, sondern ja, hatte auch da manchmal, wie soll ich das erklären, mental hatte ich mein riesiges Ziel dann, als ich dann in den Weltcup kam, war Adelboden. Ja. Das stand bei mir über allem. Der Riesenslalom dort, kennst du?
Okay, ja, klar.
Das ist so ein Klassiker in der Schweiz. Das ist eine Riesenstimmung dort. Das ist, war so immer das Rennen, das wurde dort angepriesen, auch von den Kommentatoren dazumals. Wenn du das gewinnst, dann stehst du über allem. Ja, oder? Ja. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Und dann durch dieses Rennen gewinnen in 2008. Und nachher war so wie ein bisschen eine Leere. Das stand bei mir über allem und dann hat mir das nächste Ziel gefehlt in diesem Moment. Oder? Und dann brauchte ich ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen.
Wie bist du in der Phase mit deiner mentalen Gesundheit, mit deiner Resilienz umgegangen? Warst du da auf dich alleine gestellt? Hast du Coaches gehabt? Hast du Leute gehabt, die dich auf dem Weg begleitet haben, auch mit Rückschlägen umzugehen?
Wie ein bisschen zu wenig. Zurückblickend. Ich hatte vielleicht dort, hätte mir geholfen, vielleicht noch mehr mich auch zu öffnen dem gegenüber, weil es war so, es fühlte sich irgendwie komisch an für mich. Weil ich hatte immer Ziele gehabt in dem Moment. Und auf einmal war das ein bisschen war das weg. Und obwohl ich den Sport immer noch so liebte, aber hatte ich wie nicht mehr so den letzten Drive für das. Oder? Und dann durch diese Phase war es ein bisschen ein Kampf. Ich habe dann ein bisschen umgestellt, aber trotzdem auch in meinem Umfeld. Hatte dann gewusst, ich musste da ein bisschen ausbrechen aus diesem Rahmen, in dem ich drin war. Und habe dann einen Kollegen angerufen, ob er mit mir, mit dem Wohnmobil, die nächsten Jahre um die Weltcuprennen abfährt. Und wir dann zusammen kompakt das ein bisschen angehen. Und das hat mir dann in dem Moment geholfen. Oder? Das war dann ein anderes Setting, ein bisschen eine andere Aufgabe. Trotzdem konnte ich im Skisport drinbleiben. Ja. Und das war eine gute Zeit. Wir hatten viel erlebt da.
Hat das per se geholfen, wieder zu dir selbst zu finden? Oder hat es dir geholfen, den Sport mit einer neuen Freude zu entdecken?
Ich glaube, die Freude einfach, dass es ja einen anderen Ansatz hat. Dass es wieder ein Abenteuer war. Mhm. Ein bisschen mehr so ein bisschen das. Wir wussten nie genau, was uns erwartet. Mhm. Wir wussten nie genau, hält das Gefährt, das wir hatten. Wir hatten nur Frontradantrieb, wir hatten waren da manchmal stehen geblieben irgendwo und in der Nacht da irgendwo noch den Hoger hinaufgestoßen in den Zielraum, dass wir dann am nächsten Morgen dort waren. Ja. Und einmal gingen wir ins Bett am Abend und dann denkst du, schön, draußen ist irgendwann minus 20 Grad, oder? Im Wohnmobil war alles schön, peak-fine eingerichtet, ins Bett rein noch nachher. Hörten wir nur noch so einen Pfff. Das war die Heizung. Oh, wow. Die ging dann in dem Moment aus, oder? Und dann das Fahrzeug voll mit Wasser, oder? Die Leitungen sind irgendwie so dick. Also dann jetzt musst du mal alles entleeren. Also alles wieder fahrtauglich machen, eine Runde fahren, alles Wasser raus, dann hinein, alles anziehen, was wir hatten. Ja. Dreimal die lange Unterhose an und so. Und dann wieder ins Bett rein, Decke rüber, Kappe rüber und dann so schlafen, oder?
Oh Gott. Und einfach hoffen, dass es schnell wieder morgen wird und die Sonne rauskommt.
Genau, oder? Am Morgen aufgestanden, war minus 16 Grad im Wohnmobil drin, oder? Boah. Und die Gelenke alle eiskalt. Und dann war so der Ansatz, aber war ein Wettkampf an diesem Tag und bin ziemlich gut gefahren. Und dann wussten wir so, ja, uns kann nichts anhaben, oder? Mhm. Das gibt dir dann auch so eine, ja, auch wenn die Nacht schlecht war, du kannst trotzdem leisten dann, oder? Mhm. Das war so, so mental war das eigentlich dann wieder so, ja, und eben, uns kann nichts anhaben.
Aber in Profisport allgemein oder auch im Skifahren, hast du da einen gewissen Druck immer verspürt? Also wird dein Druck auch aufgesetzt? Man muss da mitfahren, man muss das gewinnen und...
Am Anfang, zu Beginn der Karriere war es, also der Druck von mir selber klar, dass ich von mir eine gewisse Leistung erwarte. Das war immer so, aber ich hatte dann auch das Gefühl, ich konnte dem gerecht werden. Mhm. Also ich konnte gut mit dem Wettkampf umgehen, ich konnte eigentlich meine Leistung dort zeigen, abrufen. Ich hatte mehr dann das Problem, ein bisschen der Druck von außen. Das war mir dann so ein bisschen mehr unangenehm, dass auf einmal Sponsoren kamen, die dann wie Erwartungen hatten. Oder? Die hatten dann gesagt, ja gut, wir unterstützen dich, wir kaufen deine Werbeplattform, zum Beispiel auf dem Helm. Und aber ich hatte dann diese Phase, oder, die ich gesagt hatte, dass ein bisschen diese Zielorientierung verloren hatte und dann auch nicht mehr so geleistet hatte in dem Moment. Ich war dann ein bisschen blockiert, aber die Sponsoren hatten es trotzdem erwartet.
Oder die hatten dann ein bisschen was bezahlt. In dem Moment ein bisschen gehemmt gewesen, oder?
Genau, und dann kamen Leute zu mir, zum Beispiel also vor dem Rennen, es wäre schon gut, wieder mal das zu zeigen, oder? Und du warst so ganz im Moment, es geht einfach nicht so, oder? Und dann, ja, das war dann so ein bisschen schwierig dann, mit dem Ganzen umzugehen. Oder eigentlich musste ich leisten, andererseits konnte ich nicht, weil es stimmte nicht ganz zusammen mit dem Material oder mit dem einfach, ich hatte nicht die Form in dem Moment, oder? Mhm. Und dann, ja, diesem dann gerecht zu werden, dem hatte ich ein bisschen Mühe, weil eigentlich fahre doch für mich, oder? Aber jetzt muss ich für dich fahren und es geht nicht und das war so ein bisschen ein Murks, oder? Aber es war alles in allem dann trotzdem auch eine spannende Erfahrung, oder? Durch das Ganze hindurch und hat mich ein bisschen geprägt und gelernt, auch einen Prozess damit umzugehen, oder? Ja. Hast du das auch? Druck, du musst ja auch liefern beim Kochen. Die Leute kommen zu dir, weil sie sich was gönnen wollen, oder? Fein zu essen und weißt, du willst ja keinen enttäuschen, oder? Ja.
Nee, also ich bin so überzeugt, dass wenn man gewisse Ziele hat und irgendwo ganz vorne mit dabei sein möchte, egal in welchem Berufsfeld, in einem Sport oder was auch immer, dass man da sicher einen gewissen Druck, einen Eigendruck hat, dass man auch den Drive irgendwie für sich selbst so aufbauen kann, dass man dahin möchte. Also ist jetzt aber für mich doch auch so ein Learning, dass ich sage, okay, ich mache ja was, ich kann es nicht jedem recht machen, ich möchte jeder oder das Gegenüber happy machen, aber ich muss damit umgehen können, also einer von 10 oder einer von 100 sagt, okay, das ist vielleicht nicht toll, was der Wassmann macht und damit muss ich umgehen. Und deswegen habe ich da eigentlich dann so für mich selbst erkannt, okay, ich muss da klar an meiner Resilienz arbeiten, muss da mental stärker werden, habe mich aber da auch bewusst dann mit ihm auseinandergesetzt und habe mich da auch stückweise coachen lassen, dass ich da Dinge besser eigentlich abprallen lassen kann.
Okay.
Dass ich da für mich so meinen Rahmen stecke, hey, ich bin der Sven als Leader, als Chef in meinem Team, ich bin der Sven in meiner Familie, als Vater und ich bin der Sven noch persönlich. Und das ist schon das, da muss ich schon zugeben, da habe ich jetzt auch am meisten Mühe gehabt, weil mich selbst habe ich ein bisschen so wie gar nicht mehr richtig fokussiert oder scharf gesehen, weil ich war so konzentriert auf ein Ziel auch, ich möchte 3 Sterne erkochen, ich möchte, ich ich möchte einer der besten Köche sein und, was für Dogmen und Szenarien mich sich da ausmalt. Und das hat natürlich dann schon auch geheißen, dass ich da wie so vieles auf die Seite geschoben habe und mich nur auf das konzentriert habe. Ich glaube, das braucht es, damit man auch dahin kommt, dass man auch den Willen und die Stärke dann hat bis zum Ende. Und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, nach einer gewissen Zeit, nach dem dritten Stern, ja, ich brauche jetzt wie eine neue Idee, neuen Sinn, neues Goal. Ich muss mich jetzt da ein bisschen anders definieren. Was möchte ich weiterhin? Was möchte ich erreichen? Habe aber da sehr krass gemerkt und den Spiegel vor mich selbst hingehalten. Hey, jetzt musst du erstmal auch extrem dankbar sein für das, was du alles schon hast und erreicht hast. Und vor allem musst du auch ein bisschen auf dich schauen. Was gibt es da noch? Was bin ich? Ich habe meine Familie, ich habe meine Kinder. Ich möchte dem auch gerecht werden. Und habe da eigentlich so ein bisschen für mich gelernt, dann das ein bisschen mehr abzustecken und zu differenzieren vor allem auch. Weil das war immer ein bisschen so bei mir vermischt. Ich war der Koch, ich war der Zielstrebige, ich war immer alles. Dann habe ich gemerkt, ja nee, ich bin ja auch verschiedene Personen, ich bin ja auch Mensch, ich bin ja keine Rollen Maschine, eigentlich. Habe auch verschiedene Rollen.
Ja, klar.
Und ja, deswegen kann ich das gut verstehen und auch gut nachvollziehen, was du gerade wiedergeben hast. Ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, weißt du, wenn jetzt, das sind diese drei Hauben oder Sterne, oder?
Drei Sterne, ja, genau.
Ein Hauben ist das andere, oder?
Genau, das von
da Gumio. Mehrere,
genau, ja.
Oder?
Genau, ja, genau. Du hast eigentlich 18, zwei, oder? Genau, 18 Gumio-Punkte,
ja, genau. Und dann, jetzt, das wird dann getestet und dann weißt du, jetzt kommt da jemand und der musst du dann bekochen oder wie läuft das?
Es sind anonyme Tester, die kommen. Genau, ja. Es kann eine Person sein, zwei, ein Vierertisch, you name it. Also,
okay.
Genau, ich glaube, vielleicht lustigerweise über die Zeit, ich mache das ja doch auch schon 20 Jahre.
Erkennst du die?
Man hat ein Gespür.
Also der kommt jetzt testen?
Man hat ein Gespür.
Okay.
Ah, ich glaube, das könnte sein.
Und dann kochst du da anders?
Nein. Das ist mir ganz wichtig. Das ist auch mir wichtig, auch das ins Team zu tragen, eben eine gewisse... also ich fühle auch, ich habe da eine Verantwortung meinem Team gegenüber, dass ich Dinge, die ich nicht erlebt oder die mir nicht beigebracht wurden, dass ich das ihnen beibringe, dass sie da natürlich mit dem umgehen, mit der Resilienz, mit einer Ruhe, mit einer Achtsamkeit und sich gar nicht in ein Becken rein einlassen von, oh, jetzt müssen wir spezieller da schauen. Weil ich glaube, das A und O ist ja, dass wir ein volles Restaurant haben, dass wir tolle Gäste haben und die happy machen. Da ist uns eigentlich egal, ob jetzt da ein Tester sitzt oder nicht. Und weil wir es ja sowieso nicht wissen, ist für uns jeder Abend eigentlich so ein bisschen wie das Champions-League-Finale.
Musst du immer liefern.
Ja. Du musst immer liefern und klar, wir wollen immer gewinnen.
Aber eine Nuance. Wenn du jetzt weißt, das ist vielleicht ein Tester. Schaust du noch zweimal an, Teller?
Was?
Unterbewusst vielleicht.
Ich denke schon, oder auch bewusst, was man da vielleicht dann schon macht, ist, man schaut schon noch einmal mehr vielleicht drüber. Man sagt dann auch vielleicht ins Team, ich finde das immer fair, wenn ich dann doch das Gefühl habe, dann gebe ich das auch ins Team, weil ich ihnen da auch beibringen möchte, dass sie das nicht nervös machen soll. Sie sollen sich da nicht anders verhalten. Deswegen muss man da auch offen das kommunizieren. Und dann sagt man einfach ins Team, hey, wir müssen da nochmal drüber schauen, schaut es nochmal an.
Dann wissen alle, oh, Achtung.
Und dann klar, dann wird da schon auch nochmals. Aber es ist da nicht so, dass du nur auf den Tisch.
Nein, klar.
Weil wir haben ja eher ein offenes Restaurant, es ist alles transparent, die Küche ist offen, man kann alles sehen und dann wissen einfach alle, okay, jetzt wird noch mal ein bisschen mehr drauf geschaut und fertig, genau.
Wie outet sich so der klassische Tester? Kann man den einordnen? Hat er ein Profil? Dann könnte ich ihn nochmal als Tester geben, dann werden noch
dann bekommen. Also, nee, der hat in dem Sinne nicht wirklich ein Profil oder auch jetzt nicht mehr. Vielleicht zu Anfang, wenn man zum ersten Mal getestet wird, dann outet sich der auch. Also beim allerersten Audit zahlt er die Rechnung, geht, läuft eigentlich normal nochmals zurück an die Rezeption oder ans Welcome Desk und sagt, ja, ist der Küchenchef da, ich möchte mit ihm reden und gibt eine Karte. Also das allererste Audit ist dann schon offiziell. Ja. Und da kannst du dann schon auch mal, ja, was heißt stereotypisch, Tendenz, vielleicht für zwei Personen reserviert, der kommt nur allein, es ist ein Herr.
Okay,
dementsprechend auch ziemlich casual, also smart casual. gedresst und da merkt man ja vielleicht schon, ja okay,
jetzt könnte was sein.
Ist es vielleicht jetzt auch, ist es jetzt irgendwie eine Handynummer aus Deutschland vielleicht, weil das größte Mutterhaus ist dann in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Ja. Das ist meistens der Ersttest. Genau, da gibt es so ein paar Parameter. Aber ich habe eigentlich versucht, mich nie deswegen verrückt zu machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, über meine ganze Zeit bis anhin bin ich immer sehr cool damit umgegangen und jetzt glaube ich noch besser und noch cooler.
Ja, du lernst damit umzugehen, oder?
Genau. Mhm. Das ist wie wenn du im Zielhang am Ende noch irgendwie ein Interview geben musst, wie war jetzt deine Fahrt? Man lernt damit umzugehen und das wiederzugeben, das ist ein bisschen das Gleiche.
Aber dort kannst du halt auch eine Standardantwort geben oder du kannst mehr von dir preisgeben. Oder gibt es auch Unterschiede, oder? Ich weiß nicht, verfolgst du Rennen?
Ja, auch immer wieder, ja. Absolut. Da fällt einem schon auch auf.
Wer gefällt dir da? Rein vom, wie er sich gibt? Oder?
Ja, schon Odi momentan. Ich muss schon sagen, er ist also nicht nur seine Top-Leistung, aber ich habe auch das Gefühl, wie er sich gibt. Er ist immer extrem nahbar, offen und authentisch. Er ist auch sehr selbstkritisch und gibt es aber auch wieder.
Ja. Kannst du ja mal mitbringen zu dir zum Abendessen. Ha?
Das wäre eigentlich nicht schlecht. Da gibst du mir Bescheid, meine Nummer hast du und dann seid ihr herzlich willkommen, oder?
Ja, danke. Ja.
Schon erledigt.
Machen wir. Einzige Ziel heute.
Dann, aus dem Gespräch, du bist eher so ein bisschen der Abenteurer, höre ich raus. Und sehr umtriebig.
Genau.
Du bist auch noch Ski-Experte im Schweizer Fernsehen.
Ja. Immer nahe auch bei den Athleten.
Ja, und hast noch auch einen Podcast, gell?
Also machen wir auch, jede Woche. Also die sich für Ski interessieren, dürfen da gerne mal reinhören. Okay. Mach das mit Tina Weirater und Michael Schweizer. Einmal pro Woche unterhalten wir uns 40 Minuten über Skisport. Manchmal seriös, manchmal ein bisschen weniger. Was noch rundherum läuft um die ganze Skiwelt. Das ist auch ein bisschen aufwendig. Ja? Muss man immer wieder sich was überlegen, was so geht, kennst du ja. Und dann die Rennen am Wochenende, jeweils darf ich da mit dabei sein und das kommentieren. Und dann habe ich eine Aufgabe hier an der Schule, die wir besprochen hatten. Und ja, sonst, ich lasse mich da gerne auf alles ein bisschen ein, auch was kommt. Oder? Wenn irgendwie eine Anfrage kommt für was Spezielles, dann kommende Woche machen wir mal was mit Audi, dann mache ich so einen Clip, dann spiele ich ein bisschen Chauffeur für Gäste, fahre die umher.
Okay.
Und ich bin da offen und erzähle da ein bisschen. Immer auch Ski ist in der Schweiz, funktioniert gut im Moment, klar, mit Marco Odermatt, wo er natürlich gerade auch noch ein jüngeres Publikum anspricht und einfach eine ganze, so die Odimania nennen wir das bei uns, oder der zieht dann. Ja, das merken wir auch bei den Einschaltquoten, oder? Ski hat immer gut funktioniert, auch wenn die Schweizer vielleicht nicht so performt hatten. Aber durch ihn ist jetzt kam nochmals eine Schippe obendrauf, oder?
Okay.
Das merken wir, dass das,
diese nächste Dimension.
Genau, dass das einfach im Moment zieht und gut funktioniert. Und das nutzen wir da auch, auch beim Fernsehen aus, oder? Wir bekommen da manchmal die Möglichkeit, ein bisschen die Fläche jetzt für den Skisport ein bisschen größer zu machen, weil wir einfach spüren, dass das Interesse da ist, oder? Das gibt mehr Möglichkeiten, oder? Und was eben auch super ist bei Marco, oder der ist auch so eben offen uns gegenüber, oder? Er ist bereit, ja, mit mir zum Beispiel, wir haben das vorher besprochen, auf den Sessellift zu gehen und ein bisschen zu quatschen, oder er kommt eigentlich immer, oder? Wo andere dann sagen, ja nein, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Er kann das super eintauchen, wenn es zählt. Und dann, wenn es aber wieder nicht zählt, dann ist der
frei und kommt frei einfach und, auch. Und, und vergisst halt auch nicht, dass irgendwie, er weiß auch, wo er herkommt und da ist der gegenseitige Respekt wahrscheinlich auch da. Ja. Ist das auch eins von deinen Erfolgsrezepten, dass du so nahbar und authentisch bist, dass du so viel Erfolg hast, auch mit so vielen verschiedenen diversen Dingen?
Keine Ahnung. Ich habe mir gesagt, als ich aufgehört habe, 2016, ich wusste nicht genau, wo meine Reise hingeht. Dann. Ich hatte dann ein Gespräch mit meinen Eltern natürlich, war nicht mehr ganz jung, aber dann sie wieder, wäre schon gut, wenn du hast jetzt Kinder, du musst ein bisschen schauen und so. Oder? Und dann so, ich schaue schon, wird sich schon was ergeben. Ich habe dann angefangen zu studieren, schon ein bisschen vor. Ich war da verletzt die letzten 2 Jahre, hatte mein Knie war ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden bei einem Sturz. Dann hatte ich gemerkt, ja, wahrscheinlich auch zu lange geht das nicht mehr. Und dann, das war so ein bisschen eine erste Entscheidung, die mir dann jetzt geholfen hat für das, was ich jetzt machen darf hier an der Schule. Der Betriebsökonomie dann studiert. Und dann das mit dem Fernsehen, das ist wie so ein bisschen aufgegangen. Ich war so, ich hatte mir dann, wie gesagt, ich sage mal zu allem ja, oder? Alles, was kommt, machst du mal. Schaust mal, wo es hingeht, oder? Und dann war die WM, die Ski-WM 2017 bei mir zu Hause in St. Moritz. Und das war so eigentlich so mein sportliches Ziel nochmals, dort vielleicht zu performen, nach der Verletzung 14, 15. Aber ich wurde dann nicht mehr fit und habe gemerkt, das wird nichts. Und habe dann eben vorher dir gesagt, du, das war's. Und dann, aber durch die Heim-WM hatten sie jemanden gesucht, der ein bisschen was erzählen kann über den Ort, ein bisschen da die Maloya-Schlange, diese Nebel, die bekannt ist, kennt, genau. Oder? Und der dann ein bisschen überbrücken kann im Zielraum. Da hat das Schweizer Fernsehen dann mich gefragt, weil ich hatte Zeit. Ich hatte da kurz vorher bin zurückgetreten und dann durfte ich dort ein bisschen Auskunft geben. Und am gleichen Anlass auch hat dann der damalige Experte, Bernhard Russi, gesagt, das war's für ihn. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, man hat ein bisschen reingeschaut, war eigentlich ganz nett. Vielleicht gibt es da mehr. Und dann war die Verabschiedung. Und dann waren alle die Entscheidungspersonen dort vom Schweizer Fernsehen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt musst du die Chance nutzen, oder? Vielleicht suchen sie ja wer für die Zukunft,
ja.
Oder?
Ja.
Und dann mal so ein bisschen gesprochen und dann durfte ich dann zum Casting gehen und bin da so ein bisschen reingerutscht. Und mittlerweile darf ich das jetzt seit 2018 machen. Durfte dann 2 Olympischen Spielen dabei sein, Weltmeisterschaften dabei sein. Und das Schöne dort ist auch, du bist so nah und du bist einer der Ersten, der im Zielraum steht, wenn ein Athlet zu dir kommt, Misserfolg oder Erfolg hat, du hast die Emotion voll, oder?
Ja.
Wir waren dann zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in China, war ein bisschen speziell vom Umfeld her, weil dann auch diese Corona-Zeit,
genau,
die hatten das ziemlich ernst genommen dort, also es war nicht ganz einfach, aber am Ende waren so diese Momente, du bist im Zielraum, dann kommt Marc Odermatt, gewinnt Gold im Riesenslalom nach einem Wettkampf, der drunter und drüber ging mit Schnee und schwierig. Und dann ist dann, du merkst so, wow, was das jetzt dieser Person bedeutet. Und du bist so nahe dann dran. Und dann denkst du, das sind so schöne Momente, die ich da erleben darf, jetzt auch mit dem Fernsehen, auch wenn ich selber sportlich nicht mehr aktiv bin, aber so nah am Sport. Und ja. Das,
weil du es natürlich auch nachvollziehen kannst, oder? Du verstehst, was da in einem abgeht, oder?
Ja, teilweise ja. Jeder ist ein bisschen anders, oder? Aber wenn du spürst bei deinem Gegenüber, oder? Jetzt, da geht was ab in einem, oder? Das,
cool.
Das ist so, das ist riesig für den, oder? Das sind schöne Momente, ja.
Cool.
Was ist noch dein emotionaler Kochmoment?
Ja, okay, das ist ganz klar, oder? Wo ich natürlich die 3 Sterne ausgezeichnet wurde. Im 22 mit 3 Michelin-Sterne. Ja. Das war schon ein Highlight und der emotionalste Moment so, ja, in meiner Karriere. Ja.
Und dann kam der Tester rein, smart casual gekleidet.
Also da wurde ich.
Und dann hat er dir die Karte gegeben. Weil ist der Ablauf immer der gleiche dort?
Nee, eben, keine Ahnung. Nee, also ich wurde mehrmals getestet, da wird man auch mehrmals getestet, auch von mehreren Testern, nicht nur von einer Person, die kommen zu zweit, zu viert, was auch immer. Und ich wusste wirklich nichts davon, auch bis zur Veranstaltung. Also ich wurde dann eingeladen, aber man wird als Koch oder als Sternekoch sowieso eingeladen. Ich hatte keine Vorahnung, aber irgendwie im Gespür, so irgendwie, du hast alles gegeben und wenn nicht jetzt, wann dann? Und bin so dahin gefahren, habe auch gedacht, okay, boah, mal schauen, was kommt. Und dann kam nichts und die Zeremonie ging langsam, neigte sich dem Ende zu und dann wurden, wie jedes Jahr, werden die 3 Sterner in jedem Land bestätigt, also wenn man die höchste Auszeichnung, muss man eigentlich jedes Jahr neu wieder bestätigen. Und dann wurden die drei in der Schweiz bestätigt. Und dann ich so, ja, okay, that's it. Mhm. Dann für dieses Jahr. Und dann kam, aber wir haben eine absolute Sensation. Und dann schoss in mir das Adrenalin hoch und ich so, okay, es könnte jetzt so sein, das ist, jetzt bin ich es vielleicht mit den Memories. Und dann ging das so Schritt für Schritt, ja, wir haben in diesem Jahr nochmal jemanden die höchste Auszeichnung gegeben. Sie ist eine sehr kreativ einzigartige Küche. Dann habe ich aber schon gedacht, ja, okay, kreativ einzigartig ist ja auch, könnte wieder alles sein. Mhm. Und dann kam es so in die Richtung, aber es ist eine sehr naturverbundene alpine Küche. Und dann war dann, so, dann habe ich schnell so überlegt, so, gibt es noch jemanden in der Schweiz, der das macht? Ich wollte es aber einfach nur so von mir wie so Sicherheitsmechanismus wegdrängen. Mhm. Und dann kam eben Sven Wassmer Memories in Bad Ragaz und dann war geheult wie ein Schoßhund, also von Freude. Es war so overwhelming, das Gefühl, unglaublich. Also es war Emotion pur. Ich konnte mich da auch gar nicht mehr reinkriegen. Dann, das war echt so, boah, einfach das Gefühl, das hat dann auch so lange hingehalten. Also es war schon so, es war schon mehrere Tage bis Woche, das hatte ich noch nie so extrem, so wie auf Wolken gehen, es war so surreal, jetzt hat man das abgehakt, jetzt hat man das erreicht. Ein Ziel, was ich mir darf nicht vergessen, also mit 16 die Kochlehre gemacht und ich habe gesagt, eines Tages möchte ich einer der besten Köche werden und mal 3 Sterne haben. Wenn man dann so 20 Jahre dazwischen alles dafür aufgeopfert hat und die letzten 10 Jahre sehr extrem, dann ist das schon sehr viel, was einem da dann runterfällt. Und das war wirklich einzigartig. Ja.
Schön. Gut, der härteste Test steht dir ja noch bevor, oder jetzt?
Der wäre?
Wenn Marc Odermatt nicht zu dir kommt.
Also,
nein, wir sind
den werde ich hoffentlich bestehen.
Absolut.
Aber ich glaube, du und Marc sind ziemlich unkompliziert, wenn es ums Essen geht, oder?
Ja.
Oder muss ich da?
Nein, ich denke, so wie ich ihn kenne und mich kenne, wir essen gerne viel halt.
Gerne viel. Ja, ja. Okay, ich habe bis zu 11 Gänge, das sollte kein Problem sein, an dem scheitert es nicht. Das kriegen wir hin. Und bitte gib mir Bescheid, es würde mich sehr freuen, dich mit deinen Kollegen bei mir zu verwöhnen natürlich. Und,
freuen wir uns drauf.
Hey Marc, vielen herzlichen Dank.
Danke
für das tolle Gespräch, das offene.
Spaß gemacht, ja.
Hat mich riesig gefreut und gerne auf ein andermal. Würde mich freuen, wenn ich wieder mal vorbeikommen dürfte. Und wir sehen uns bei mir im Restaurant, ganz bestimmt.
Gerne.
Euch zu Hause vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Eine weitere Folge auf dem grünen Stuhl mit mir und Sven. Und ich freue mich schon, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss.
Perfekt. Ja, dann gehen wir wieder.
Jo.